Hoffefunk, der Fußball-Podcast zur TSG 1899 Hoffenheim auf meinsportpodcast.de.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hoffefunk. Erschreckend früh in der Woche, aber alle TSG-Fans können sich wahrscheinlich denken, warum wir jetzt gerade auf Sendung sind und vielleicht auch, warum wir auf Sendung sind, obwohl ich persönlich eigentlich gar nicht wirklich fit bin. Aber ich habe mich mal aus dem Bett ein bisschen erhoben, um mit Jonas zu sprechen, denn alle Medien verwelten es. Heute am 11.11. mittags ist offensichtlich die Entscheidung gefallen, dass Pellegrino Matarazzo den Verein verlassen muss. Und Jonas, ich will mal ein bisschen selbstreferenziell starten, weil ich das auch schon krass finde. Wir erleben jetzt in unserer Podcast-Zeit bereits den fünften Trainerwechsel in gerade mal 4 Jahren und 5 Monaten. Und das macht mir ehrlich gesagt auch so ein bisschen Sorgen. Aber erstmal schön, dass du mit dabei bist. Und ja, was hältst du davon? Vielleicht erstmal ganz allgemein davon, dass jetzt schon wieder ein Trainer geht, schon wieder Stabilität irgendwie wegbricht.
Ja, hallo David. Hallo auch an unsere ZuhörerInnen. Wenn ich mich richtig erinnere, dann haben wir den Podcast damals angefangen unter Alfred Schreuder.
Ja.
Stimmt es?
Genau, wir haben, glaube ich, 2 Wochen oder so gestartet, bevor Schreuder ins Amt entlassen wurde. So rum.
Genau, und dann haben wir damals auch, kann ich mich noch daran erinnern, das müsste das 2020 gewesen sein, haben wir damals auch ganz spontan eine Sonderfolge rausgehauen, weil Alfred Schreuder entlassen wurde. Tatsächlich, ich kann mich da noch ein bisschen dran erinnern, Alfred Schreuder war ja nicht so beliebt bei unseren Fans, dadurch, dass er ja sehr, sehr defensiven Fußball hat spielen lassen. Er war aber erfolgreich, das heißt, seine Entlassung kam eigentlich so ein bisschen aus dem Nichts.
Ja.
Das kann man jetzt bei Pellegrino Matarazzo tatsächlich absolut überhaupt nicht behaupten, sondern wir haben ja schon während dieser ganzen Brodeleien rund um die Geschäftsführung, rund um die Ultras und so weiter, rund um Alex Rosen, haben wir ja schon immer gemutmaßt, dass der Ast, auf dem Matarazzo sitzt, sehr, sehr dünn ist und dass der auch schon von verschiedenen Stellen angesägt wurde. Jetzt kommt natürlich hinzu, dass man eine neue Perspektive aufmachen muss, weil natürlich, könntest es dir einfach machen und sagen, ja klar, jetzt hat Hopp den Schicker installiert, den er immer haben wollte, und jetzt war der Nächste auf der Liste der Trainer, den er loshaben wollte. So einfach können wir es uns aber leider nicht machen, weil einfach die Ergebnisse von Pellegrino Matarazzo Bände sprechen und eine Entlassung tatsächlich rechtfertigen. Worüber wir aber natürlich reden müssen, David, und das haben wir auch schon die Wochen vorher gemacht, wie viel Chance hatte Pellegrino Matarazzo überhaupt, dieses Schiff überhaupt vernünftig im Hafen parken zu können?
Ja, ja. Das stimmt, das muss man ja auch noch sagen. Man kann sicherlich aus verschiedenen Gründen irgendwie erstmal skeptisch gewesen sein mit Andreas Schicker, aber er hat durchaus, würde ich zumindest sagen, eingehalten, was er versprochen hat. Er wurde neuer Geschäftsführer vor etwa einem Monat. Ich glaube, es war der 9.10. Und hat dann erstmal Matarazzo den Rücken gestärkt und gemeint, er geht jetzt erstmal mit ihm in die Zukunft. Und seitdem sind aber auch schon einige Sachen passiert. Ne? Man hat zuerst gegen Bochum gewonnen, dann immerhin das Unentschieden gegen Heidenheim, der Sieg gegen Nürnberg. Aber was, glaube ich, Jonas, jetzt den Ausschlag gab, und das kann man zumindest verstehen, egal ob man es gut findet oder schlecht, sind diese 3 Spiele in der Bundesliga. Augsburg 0-0 jetzt, Niederlage gegen Pauli und das 0-0 gegen Heidenheim. Und da hat man sich, glaube ich, deutlich mehr ausgerechnet und Matarazzo selbst sicherlich auch. Und deswegen steht man jetzt weiterhin ganz unten drin. Man hätte den Befreiungsschlag tun können. Und ich bin auch sicher, so wie ich die Situation zumindest einschätze, dass dann Matarazzo auch noch im Amt wäre.
Ja, es ist auf jeden Fall die Bundesliga, ne? Das ist keine Frage, weil mit der Europa-League-Saison können wir zufrieden sein. Auch im DFB-Pokal sind wir weitergekommen. Aber das Erschreckende ist ja tatsächlich, dass wir haben ja immer darüber gesprochen, die Defensive ist unser großes, großes Problem, ne? Offensiv haben wir uns ja eigentlich weniger Sorgen gemacht. Jetzt hat sich aber in den letzten 3 Bundesligaspielen was ereignet, dass wir einfach gegen 3 Mannschaften, die absolut unter uns stehen müssten in der Tabelle, einfach keine Tore geschossen haben. Und zwar kein einziges. Wir haben 3 Bundesligaspiele 270 Minuten lang kein einziges Tor geschossen. Und das einfach gegen Mannschaften, wo du eigentlich Tore schießen musst Und die Defensive, dass wir da einigermaßen gut standen, ne? 2-0, Glückwunsch da erstmal an Olli, dass er es mal geschafft hat, zu Null zu spielen mit seiner Defensive, aber kannst du jetzt natürlich auch nicht so hoch hinhängen, weil dafür waren die Gegner einfach zu schlecht. Das heißt, ich würde jetzt nicht sagen, dass er die Defensive stabilisiert hat, sondern was dazugekommen ist, dass in den letzten drei Spielen einfach die Offensive zusätzlich auch noch eingeschlafen ist. Und deswegen musst du wirklich sagen, du kannst diese Entlassung sportlich absolut rechtfertigen. Und ich kann auch verstehen, dass man sich mittlerweile Sorgen gemacht hat, ob Materazzo eben das noch rumreißen kann. Aber ich bin mir auch sicher, wenn es fair abgelaufen ist, dann wird man Materazzo auch, oder er wird es gesagt haben und man wird es ihm auch so kommuniziert haben, dass viele Fehler gemacht wurden, nicht nur von Materazzos Seite, und dass deswegen Materazzo kaum eine Chance hatte, es selbst noch zu richten, und dass deswegen diese Trennung sein muss und nicht, weil Materazzo was schlecht gemacht hat, sondern weil die Fronten jetzt einfach mittlerweile so verhärtet sind, dass man sich beidseitig trennen muss und nicht, weil eine klassische Trainerentlassung ist ja, der Trainer verkackt was und die anderen feuern ihn. So ist es, glaube ich, in diesem Fall nicht. Und ich hoffe auch wirklich, wirklich, dass Materazzo das so kommuniziert wurde und dass Materazzo es auf gar keinen Fall für sich selbst als Scheitern auslegt, weil die letzte Rückrunde war ja in Ordnung. Da war ja sogar, also wir hatten es ja sogar nach Europa geführt. Aber jetzt glaube ich nicht, dass er das für sich selbst als Scheitern abhaken sollte.
Das vielleicht schon, aber wenn ich mir das Statement angucke nach dem Augsburg-Spiel, habe ich schon das Gefühl, dass er eher davon ausging, im Amt zu bleiben. Und ich sage es dir auch ganz offen, nach dieser ganz, ganz wilden Saison habe ich jetzt auch nicht total damit gerechnet. Rückblickend ist es irgendwie dann doch zu erwarten, ne? Gerade auch wegen der Länderspielpause, die jetzt ansteht. Aber ich habe jetzt nicht gedacht gestern Abend, okay, das war es jetzt automatisch für ihn. Weil natürlich eine Entlassung auch immer eine Frage der Alternativen ist. Aber die sportliche Situation, würde ich sagen, fasst du völlig richtig zusammen. Aber ich glaube, da sind wir an der entscheidenden Front jetzt. Und sehr wichtig ist ja bei so einer Trainerentlassung auch immer, ja, so ein bisschen, was die Fans davon halten, was der Verein davon hält. Auch vor dem Hinblick, wie viel Unterstützung genießt die Mannschaft und der Verein noch. Und es ist jetzt tatsächlich so, ich habe mich mal so ein bisschen durchgewühlt, dass die Stimmung in eine sehr eindeutige Richtung geht. Und vor allem bei X habe ich jetzt mal geguckt. Jonas, was würdest du sagen, ist gerade so in der TSG Hoffenheim-Bubble die aktuelle Stimmung oder die aktuelle Meinung der Fans zu dieser Entscheidung?
Ich glaube tatsächlich, dass die meisten menschlich eher pro Rino sind. Tatsächlich auch aufgrund eben dieser Situation, dass wir alle das Gefühl haben, dass es nicht wirklich fair ablief und dass er keine richtige Chance bekommen hat und dass wir alle wissen, dass auch die Transfers viel zu spät kamen. Also dass wir alle menschlich auf jeden Fall pro sind, aber dass die sportliche Situation jetzt mittlerweile so schlecht geworden ist, dass die meisten gutheißen oder zumindest verstehen können. Also ich glaube, die wenigsten sagen, warum haben wir ihn entlassen? Das glaube ich.
Ja, das geht in die richtige Richtung. Tatsächlich sind die Fans ungefähr der Meinung, die du sagst, allerdings vielleicht ein bisschen mehr tatsächlich näher an Rino als an der Entscheidung von Schicker dran. Was ich aber auch spannend finde und was ich zumindest sehr interessant fand, ist, dass einfach viele jetzt aus der TSG Hoffenheim-Fanbasis sozusagen jetzt einfach nur auf X oder auf Instagram "Danke Rino" ohne weiteren Kommentar gepostet haben, oft mit einem Foto dazu. Und das ist doch vielleicht mal was wir ganz kurz klären sollten, weil im Prinzip ist Pellegrino Materazzo jetzt ein weiteres Kapitel in der Geschichte der TSG. Ne? Ging, glaube ich, jetzt auch ungefähr 20 bis 22 Monate diese Zeit, also deutlich länger zum Beispiel als unter Breitenreiter oder so. Und schließt du dich diesen Statements an und würdest du auch sagen, dass er der TSG doch zu einer schwierigen Zeit viel gegeben hat, was ich da so bei X zumindest rauslese?
Ja, und ich glaube, dass in diesem Danke Rino auch noch mit drin steckt, dass er ja auch schon als Co-Trainer bei der TSG war, vor seiner Zeit bei Stuttgart. Ja. Ne, also er ist einfach bei der TSG lange Zeit gewachsen, hat der TSG viel gegeben, die TSG hat ihm viel gegeben. Jetzt ist wahrscheinlich die Zeit, wo er so schnell nicht mehr in irgendeiner Rolle zurückkommen wird. Das heißt, ich glaube, es ist zum einen Dankbarkeit und zum anderen auch wirklich, dass man das Gefühl hat, Also weißt du, was ich meine? Wenn man irgendwie so sich als Teil des Vereins sieht, hat man auch so ein bisschen das Gefühl, man müsste sich bei ihm entschuldigen, weil es einfach nicht mit rechten Dingen zuging teilweise. Ne? Also ich habe noch nie erlebt, dass ein Trainer, der eigentlich zu dem damaligen Zeitpunkt so wenig falsch gemacht hat und nur seine Mannschaft nach Europa gebracht hat, ne, und davor 2023 ja vor dem Abstieg bewahrt hat, dass jemand dann anderthalb Jahre später halt so wenig Rückendeckung vom Verein genossen hat. Und das ist schon was, wo, wie glaube ich, jeder von uns gespürt hat, Rino und die TSG, das kann nichts Langfristiges werden, aber nicht, weil die Leistungen vielleicht nicht stimmen. Die stimmen jetzt nicht, aber das ist nicht der springende Punkt, sondern die Zeit war deswegen abgelaufen, weil einfach zu viel passiert ist. Ne, weil zu viele Leute sich gegeneinander irgendwie sich verstritten hatten und so weiter. Und ja, deswegen wünsche ich ihm jetzt alles Gute. Hoffe, dass er relativ schnell einen neuen Platz in der Bundesliga findet oder woanders vielleicht auch. Vielleicht braucht er auch mal einen Tapetenwechsel, einen Länderwechsel. Ich glaube nicht, dass er große Probleme haben wird, was Neues zu finden, weil er hat, wenn man das nochmal Revue passieren lässt, bei uns wirklich keine schlechte Arbeit gemacht. Mit Sicherheit nicht.
Natürlich aber nur, wenn man auf dem Schirm hat, was eigentlich alles los war, was alles vorgegangen ist. Und ja, es ist dann aber natürlich trotzdem kurios, nach dem, was du jetzt aufgezählt hast, dass er dann nach einem Remis letztlich gehen muss. Natürlich auf Platz 15 stehend, das gehört zur Wahrheit dazu. Nichtsdestotrotz, ja, fühlt es sich auch irgendwie ein bisschen komisch an. Ich stimme dir aber zu, es gibt ganz, ganz wenige, die das jetzt als riesige Fehlentscheidung begreifen, aber doch auch einige, die es extrem bedauern. Auch, und das ist, glaube ich, wirklich ein Problem, dass ich... Wo ich ein bisschen Sorge vor habe, aber ist jetzt einfach so gekommen. Wer ist jetzt für die Fans oder für wen auch immer die Identifikationsfigur außerhalb der Spieler? Es gibt keine mehr. Klar, Baumann, Pavel, Kramer, alle noch da. Aber von den Entscheidungsträgern, ne, sind alle entweder neu oder unbeliebt bei den Fans.
Und das aber ist ich schon muss tatsächlich, na, da muss ich dir aber so ein bisschen widersprechen, dass ich sagen muss, ich habe jetzt natürlich nicht die totale Innensicht, was die Liebe von anderen Vereinen zu ihren Verantwortlichen gilt. Aber ich glaube tatsächlich nicht, dass das ein Verein zwangsläufig braucht. Also, dass man jetzt, klar, man sollte jetzt von den Machenschaften nicht angeekelt sein, aber grundsätzlich, du musst jetzt deine Geschäftsführung oder deinen Vorstand oder was auch immer jetzt nicht wirklich mega sympathisch finden, dass du den Verein mögen kannst. Also du brauchst die nicht tatsächlich, glaube ich, als Identifikationsfigur. Da wurden wir von Rosen einfach in den letzten Jahren zu verwöhnt. Und ich würde auch tatsächlich sagen, dass Rino viel war, aber ganz bestimmt keine Identifikationsfigur für uns Fans. Vielleicht wurde er nur dazu, wegen dieser Projektionsfläche, David, wo wir schon 100-mal darüber geredet haben, dass er dann eben irgendwann, ohne dass er was dafür konnte, als eben dieser Ritter gegen dieses System auserkoren wurde. Weil in Wirklichkeit, er hat ja nicht viel gemacht. Ne? Er war ja weder jetzt ein total emotionaler Typ, noch war er jetzt so lange bei der TSG, dass du sagen würdest, das ist unser Mann. Noch hat er jetzt wahnsinnige Erfolge gefeiert. Also, ne, du weißt schon, was ich meine. Grundsätzlich ist es jetzt nicht so wie bei Nagelsmann gewesen, dass du dich wegen dem Trainer mit dem Verein identifiziert hast.
Das gehört auf jeden Fall zur Wahrheit dazu. Und ich wollte tatsächlich in dem Zusammenhang auch noch mal kurz auf das Thema Projektion zu sprechen kommen, auch wenn es manche vielleicht nicht mehr hören können. Das muss einem klar sein. Auch wenn jetzt wirklich Christian Ilzer kommen sollte und wir dann da die große Österreich-Connection haben, da muss man wirklich dann wieder aufpassen, hier dieses Schwarz-gegen-Weiß-Spielchen zu treiben. Weil das Einzige, was Matarazzo ja, wenn wir ganz ehrlich sind, getan haben, ist anzudeuten, dass er unzufrieden ist, weil dieser Umbruch nicht so gut gelungen ist. Stichwort Transfers. Mehr war er eigentlich nicht. Er hat sich auch nicht wirklich für Rosen oder gegen Rosen ausgesprochen und gesagt, ich finde das jetzt alles kacke oder ich finde das alles geil oder wie auch immer. Also da müssen wir wirklich aufpassen. Letztlich, und ich weiß, es ist immer ein bisschen traurig, sich das klar zu machen, weil dann so eine Illusion platzt, ist Matarazzo einfach jemand, der eine Million im Jahr dafür bekommen hat, uns zu trainieren. So. Und ja, der das natürlich nicht mehr machen würde, wenn es heißt, ja, wir haben kein Geld mehr, wir würden das Gehalt jetzt auf eine 500.000 streichen und dann würde er wahrscheinlich sagen, nee, im Vertrag steht das, ich bin weg. Also leicht überspitzt, aber es sind einfach nur Leute, die natürlich auf einem möglichst hohen Level coachen wollen. Und dass die sich wirklich auch selbst mit dem Club identifizieren, kommt auch da wieder sehr, sehr selten vor, außer natürlich irgendein Verein hat jemand groß gemacht. Und klar, Matarazzo war, glaube ich, auch schon ein, zwei Jahre bei uns Jugendtrainer, ein, zwei Jahre Co-Trainer. Aber so richtig populär wurde er beim VfB Stuttgart. Deswegen muss man da vorsichtig sein. Die Frage ist natürlich, und da müssen wir gleich im Ausblick noch so ein bisschen drüber reden, was jetzt passieren kann, ob das jetzt eine Chance oder ein Risiko ist oder wie auch immer. Aber vielleicht sollten wir nochmal ganz kurz, ich habe es eben schon angedeutet, Matarazzo jetzt als, ja, historische Figur sehen.
Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus.
Er sah aus wie der Weihnachtsmann. Dicker Bauch, Rauschebart, lächelte meist freundlich in die Kameras, doch sein Äußeres täuschte. Denn Chuck Blazer war kein Sympath, sondern einer der größten Kriminellen, die Fußballbranche je erlebt hat. Korrupt bis in die Bartspitzen klaute er mehr als 20 Millionen Dollar und 2 Champagnergläser der Queen. Hört rein in die neue Folge von
Tatort Sport.
Aber vielleicht sollten wir nochmal ganz kurz, ich habe es eben schon angedeutet, Matarazzo jetzt als, ja, historische Figur sehen. Weil ich habe mir zumindest kurz überlegt, Jonas, wo lagen jetzt die Probleme? Weil natürlich ist Matarazzo jetzt nicht krachend gescheitert, aber er ist ja schon gescheitert. Wer daran jetzt genau schuld ist, darüber kann man sprechen, ne? Er kann ja gescheitert sein, obwohl auch noch andere eine Teilschuld tragen, das will ich fairerweise dazu sagen. Aber er hat sich das sicherlich vor der Saison trotz der Kadersituation etwas anders vorgestellt, gerade in der Bundesliga. Und ich habe, glaube ich, das größte Problem ausgemacht. Das ist jetzt auch keine wahnsinnig krasse Erkenntnis. Aber Matarazzo hat uns 67 Spiele lang trainiert, ne? Also relativ lang, fast 2 Saisons. Und wie viele Gegentore haben wir in dieser Zeit geschluckt? Machen wir doch ein kurzes Quiz draus. 67 Spiele.
Wie viele Kann sich jetzt Tore? Jeder mal kurz 10 Sekunden selber Gedanken machen, während ich überlege, was er für eine Zahl sagen würde. Und wenn es dann jeder hat, dann würde ich einfach mal tippen mit 82.
Gegentore?
Mhm.
119.
Okay, das ist zu viel.
Also ich bin gerade in den jetzigen Zeiten kein Fan von einfachen populistischen Antworten, weil in der Regel gilt, gerade in der Politik oder so, hast du eine einfache Antwort, hast du irgendwas weggelassen. Aber manchmal gibt es im Fußball vielleicht doch einfachere Antworten. Und ich würde deswegen jetzt einfach mal ganz populistisch sagen, Rino hat die Abwehr nie in den Griff bekommen. Und wenn ich das jetzt gerade so im Kopf live nochmal durchgehe, diese knapp 2 Jahre unter Matarazzo, muss ich sagen, ja, ich glaube, es stimmt. Und da waren ja auch schon Kader mit dabei oder Spieler mit dabei, die Abwehr potenziell mehr hätten stabilisieren können als aktuell. Das heißt, er hatte in 67 Spielen auch noch mehr Gegentore bekommen als Tore geschossen. Und das ist nochmal wesentlich alarmierender als der Punkteschnitt, der mit 1,28 natürlich auch nicht der Hit ist, immerhin besser als der von Breitenreiter. Aber diese Zahl ist einfach enorm hoch.
Ja, das ist auf jeden Fall zu hoch. Und wir wissen ja auch alle aus unserer eigenen Erfahrung, wir sind jetzt auch kein erster FC Nürnberg, die unter Klose dann auch mal 8-3 gewinnen. Also so viele Tore haben wir jetzt auch wieder nicht geschossen, dass 117. Diese Statistik egalisieren würde. Und ja, klar, jetzt in dieser Saison bin ich nicht zufrieden mit unseren Spielern, die wir überhaupt defensiv zur Verfügung haben, gerade in der Innenverteidigung. Da fehlt einfach Qualität, das muss man schon zugeben. Aber du hast es schon angedeutet, er hatte letztes Jahr eigentlich genug Spieler zur Verfügung, ne? Da waren Grilic schon da, da waren Stach da. Er hatte teilweise Vogt, er hatte Kabak, der noch fit war. Er hatte einen Brooks, er hatte einen Socki. Er hatte genug Leute, ne? Also das muss man wirklich sagen. Und auch gute Leute, und hatte da wirklich die Möglichkeit, aus dem Vollen zu schöpfen. Und ja, er hat einfach nie so eine richtige Lösung dafür gefunden, die Verteidigung auf ein ähnliches Niveau zu bringen wie Olli Baumann, sodass Olli Baumann uns ganz, ganz oft retten musste. Du musst mal überlegen, ja. Jetzt haben wir gerade, David, du musst mal überlegen, wir haben, ich gehe jetzt einfach mal davon aus, gerade eine deutsche Nummer 1, die bei einem Verein spielt, der in den letzten 2 Jahren 119 Gegentore bekommen hat. da lachen und wir sind der Weltmeister von vor 10 Jahren. Ne, wir sind nicht hier Gabun. Also das ist eigentlich schon eine kuriose Statistik.
Brutal. Und der Sportschau-Reporter hat es bei der Zusammenfassung des Augsburg-Spiels auch nochmal gesagt, weil dass Olli Baumann gerade in einer absolut überragenden Form spielt und eine Top-Saison spielt. Und ja, das stimmt. Und dann schauen wir mal auf die Tabelle jetzt gerade in der Bundesliga und stellen auch da fest, dass wir trotz eines überragenden Olli Baumanns fast die meisten Gegentore in der Bundesliga geschluckt haben, nämlich 19 nach 10 Spielen. Und da passt vorne und hinten nichts zusammen. Meine Theorie jetzt wäre, Jonas, habe ich so tatsächlich noch gar nicht gelesen, also ist aber auch nicht so revolutionär, sag mir gerne, was du davon hältst. Mein Gefühl war, dass es Rino über die letzten 5-6 Wochen versucht hat zu stabilisieren, auch erstmals vielleicht richtig, erstmals konsequent und eben dann das passiert ist, was wir eben auch nicht sehen wollen, nämlich, dass wir nicht mehr treffen. Dass wir tatsächlich unstabilisiert haben, das könnte man jetzt als Teilerfolg verstehen oder auch nicht, hat ja Baumann unter anderem mal so gesagt, vor 2 Wochen, glaube ich, aber eben zu Lasten unserer Offensive. Merkt man vielleicht auch an der Entscheidung, dass ja quasi Tohumschu für Loschek gespielt hat. Das heißt, wir waren eigentlich ziemlich defensiv aufgestellt gegen Augsburg und ja, die hatten nicht viele Torchancen. Ich glaube, Expected Goals 0,8, das ist für unsere Verhältnisse super gegen uns, weil ja Olli Baumann immer einiges fischt. Aber wir haben halt auch quasi keine nennenswerten Chancen produziert. Und das kann man jetzt aufs Heidenheim-Spiel problemlos übertragen, aufs Pauli-Spiel auch übertragen. Und vielleicht liegt es daran, dass Materazzo dieses Thema endlich mal angehen wollte, aber eben ohne Erfolg.
Ja, oder zumindest mit einem Teilerfolg, weil die Defensive hat er ja zumindest ein bisschen stabilisiert.
Ja.
Chavez ist ja jetzt auch, muss man da wirklich sich ein bisschen auch im Nachhinein entschuldigen, weil Chavez ist tatsächlich momentan der einzige wirkliche Lichtblick da hinten. Mag auch daran liegen, dass man wirklich von ihm gar nichts erwartet, aber der macht's da hinten wirklich gut. Aber dass so jemand, und da sind wir uns einig, dass so jemand wie Arthur Chavez jetzt gleich in seiner ersten Saison am so frühen Spieltag schon Stammspieler ist, und ja, du kannst eigentlich mit davon reden, dass er gerade Stammspieler ist bei uns. Das kann nur passieren, wenn alle anderen gerade echt unter ihrem Niveau spielen. Ohne Chavez zu nahe zu treten, aber der kommt aus der zweiten portugiesischen Liga, wurde eigentlich als absoluter Ergänzungsspieler ohne Namen verpflichtet und wir haben Leute geholt, die mittlerweile auf der Tribüne sitzen, ne? Grüße nach Tschechien und auf einmal ist Chavez da, wahrscheinlich einfach nur, weil Rino sieht, dass er sich im Training den Arsch aufreißt. Und genau das sehen wir von Chavez ja auch im Spiel. Chavez ist bestimmt nicht der beste Innenverteidiger der Liga, aber was macht er momentan? Er geht wie ein Verrückter jedem Ball hinterher, er schmeißt sich in jeden Kopfball, ne? Also er kämpft momentan, er will...
Wie so ein Terrier.
Er will seine Chance aktuell nutzen, Bundesligaspieler zu werden, das spürt man. Und vielleicht haben diesen Hunger andere Spieler aktuell nicht, wie zum Beispiel Robin Rahnert. Vielleicht hat Rino bei ihm das nie gespürt.
Ja, und das merkt man ja auch, wie dramatisch die defensive Lage eigentlich ist oder war daran, wie schnell wir alle auf Social Media begeistert dann sind von Chavez. Der es natürlich super macht, aber der wird da von einigen, auch von mir, teilweise abgefeiert, als wäre der nächste Sergio Ramos. Ne? Einfach nur, weil wir das kaum noch gewöhnt sind, dieses bedingungslose Reinschmeißen eines Innenverteidigers und dass endlich auch mal jemand 5 Spiele oder so völlig ohne Fehler bleibt, zumindest ohne großen Fehler. Ja, trotzdem mache ich mir Hoffnungen, dass es klappen kann, aber aktuell sind es, glaube ich, auch bei Arthur Chavez hauptsächlich diese Grundtugenden, die er zu 100% abruft, sage ich mal.
Ja, David, aber jetzt vielleicht ist jetzt der Punkt gekommen, wir haben jetzt viel jetzt über die Vergangenheit geredet, Materazzo ist weg. Ach, haben wir darüber überhaupt schon geredet, David? Nee. Über diese Kuriosität, dass wir eigentlich gerade, ich weiß nicht, ob du gerade noch auf Social Media warst, aber wir haben gerade 14.04 Uhr und hat sich in den letzten 20 Minuten noch was geändert, David?
Ja, man muss dazu sagen, gegen 12 Uhr war es, glaube ich, vielleicht sogar vorher, stand schon fest, weil es einfach Kicker und Bild und Sky vermeldet haben, dass Rino weg ist. Also gegen 12 Uhr, jetzt haben wir 14.03 Uhr und jetzt veröffentlicht die TSG, nachdem es gefühlt auch schon die Automotorsport und der fröhliche Hundefreund ebenfalls auch schon veröffentlicht haben. Als allerletztes.
Brigitte stand schon.
Ich glaube, stand auch schon in der Brigitte, genau. Also, das ist wirklich, und da hat, ich glaube, Luis Löse hat uns das geschrieben, völlig recht, wenn man merkt, da stimmt auch in der Ordnung und Strukturierung des Vereins einiges nicht, wenn das dann durchsickert und man aus irgendeinem Grund Stunden braucht, um es selbst rauszuhauen. Und es ist ja jetzt so, jetzt haben wir das Statement hier, aber wir erfahren ja gar nicht, ob jetzt jemand Neues kommt. Wir erfahren nur die aktuelle Lösung. Und jetzt gucken wir mal kurz rein. Mhm. Michael Kammermeier, der Co-Trainer, wird ebenfalls freigestellt. Das ist sozusagen der Intimus von Matarazzo. Frank Fröhling und Benny Hübner bleiben aber und übernehmen jetzt erstmal das Training. Wahrscheinlich, weil das mit Ilzer sich noch ein bisschen hinzieht. Aber das ist schon krass.
Aber gut. Aber ich rall's auch nicht. Selbst diese Info. Weißt du, dass die Bild war ja die erste, die es veröffentlicht hat. Keine Ahnung, wie die Bild das immer macht. Vielleicht, weil die halt immer, ja, weiß nicht, wo die Connections haben oder ob die wirklich Maulwürfe haben. Keine Ahnung. Dass die so eine Information irgendwie rausfinden, dass Matarazzo vielleicht gefeuert wird, weil sie vielleicht irgendwie vorm Gelände parken und dann sehen, dass Matarazzo zu ungewöhnlichen Zeiten kommt oder irgendwie eine Besprechung ist oder was weiß ich. Und dann ist die Bild bestimmt auch so, dass sie manchmal auf Verdacht auch schon Schlagzeilen raushauen. Das machen die mit Sicherheit. Aber in diesem Fall wussten die 2-3 Stunden vor der offiziellen Bekanntgabe alles. Die wussten sogar solche Nebeninformationen, dass jetzt Fröhling und Hübner übernehmen. Das sind doch absolute Details. Und
dass Ilzer offensichtlich kurz vor der Unterschrift steht, das hat Florian Plettenberg von Sky schon vor Stunden, ich glaube, das war auch gegen 12 Uhr, gepostet. Das geht nicht.
Ich verstehe das nicht. Ist Sky in der Leitung mit dabei, wenn Schicker Ilzer anruft? Also, wie funktioniert denn sowas? Ich stelle mir das immer so vor, vielleicht bin ich da auch zu naiv, in Zutzenhausen. Du machst die Tür zu und dann redest du über Dinge und dann gehst du raus und dann steigst du in dein scheiß Auto und dann redest du nicht mit irgendwelchen Leuten, sondern verpiss dich nach Hause, bis die offizielle Meldung kommt. Oder gehen die Leute dann raus und erzählen der Bild alles? Ich check es nicht.
Es kommt ganz drauf an, ja. Es ist schon so, dass es manchmal auch Vier-Augen-Gespräche hinter den Kulissen gibt oder wie auch immer. Aber ganz ehrlich, ich glaube, wir müssen der neuen Führung eine Chance geben, auch dem neuen Trainer, wer auch immer es jetzt sein wird, ob Ilzer oder jemand anderes. Aber das erwarte ich ehrlich gesagt schon, dass man da seine Hausaufgaben macht und dafür sorgt, dass nicht ständig irgendwas durchsickert. Natürlich kann mal was durchsickern, aber meine Fresse. Ich weiß auch noch genau, das ist ja eigentlich was Gutes. Als wir hier angefangen haben vor 4,5 Jahren, kam diese Meldung zu Schreuder quasi aus dem Nichts. Wir standen auf. Ich glaube, du warst noch Student, ich war irgendwie im Ref, hatte aber irgendwie frei oder keine Ahnung. Und sie haben dann irgendwie im Schlafanzug dann eine Folge aufgenommen am Vormittag. Völlig irritiert. Und natürlich ist das möglich. Hatten wir ja auch schon bei manchen Transfers, dass dann einfach irgendjemand da stand und wir dachten, ah, okay, krass. Aber das kann natürlich Absicht sein. Mir fällt aber in diesem Fall keinerlei Grund ein, warum man das absichtlich durchstechen sollte. Dementsprechend muss ich sagen, da stimmt einiges nicht. Und das haben wir ja auch schon gesagt im Zusammenhang mit Hopp, dass wir da einige Sachen wissen, die natürlich auch irgendwie unangenehm sind, ist auch ein Zeichen mangelnder Professionalität.
Ja, eben. Und nur das vielleicht noch für die Leute, die sich nicht mehr daran erinnern können. Das legendärste Beispiel, wo es ja taktisch war, der Bild etwas zu verraten. Ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnerst. Vor dem Champions League Finale Bayern gegen Dortmund. Als dann einfach, ich vermute, es war irgendjemand von, oder vielleicht haben die Bayern das geplant, als dann plötzlich vor dem Champions League Finale in der Bild-Zeitung stand, Mario Götze wechselt von Dortmund zu Bayern. Das war auf jeden Fall taktisch, ne? Um die Dortmunder dann noch so ein bisschen aus der Reserve zu locken. Aber jetzt in diesem Fall gibt es ja wirklich überhaupt keinen Grund, weil es hat nichts besser gemacht, außer dass man halt auf jeden Fall ein paar Stunden lang irritiert war, weil man überall was gelesen hat und bei der TSG hat es halt noch gedauert, bis es offiziell wurde, ne?
Ja, aber gut, das ist natürlich jetzt bei dem Ganzen, bei dieser ganzen Scheiße und bei dem ganzen Chaos natürlich eher ein Nebenschauplatz. Kann man sich aber generell mal fragen, weil es nicht das erste Mal ist, dass uns was in diese Richtung auffällt. Und wir sind ja wirklich jetzt nicht die großen PR-Experten und da die Verantwortlichen. Und wenn es sogar uns auffällt, einfach nur als genauer Beobachter, dann ist es kein so gutes Zeichen. Genau. Naja, es wird sich jetzt auf jeden Fall noch ein paar Tage hinziehen, aber kurzer Blick nach vorne, Jonas, jetzt zum Abschluss. Ich frage jetzt einfach mal hart und kritisch nach. Wäre Matarazzos Entlassung nicht dann schon eine Fehlentscheidung, wenn man es jetzt nicht in den nächsten Tagen schafft, einen Trainer zu installieren? Weil dann wäre die Länderspielpause weg.
Ja. Gehen wir ins nächste Pflichtspiel mit Hübner und Fröhling auf der Bank, ist das eine Fehlentscheidung gewesen. Also,
ich neige auch dazu. Auch wenn ich grundsätzlich deiner Meinung bleibe, dass es verständlich ist, ja.
Klar, du denkst dir jetzt natürlich, wenn du es zu einem Zeitpunkt machen möchtest, dann natürlich während der Länderspielpause, ne? Ist klar. Verstehe ich schon. Aber so schlimm war es jetzt unter Matarazzo auch wieder nicht. Also, die Kacke ist am Dampfen, aber wir haben, glaube ich, Spieltag 10 oder so. Und wir sind auf Platz 15. Das ist nicht gut, auf jeden Fall. Aber wir haben ja auch, wir spielen ja nicht katastrophal. Und wir spielen ja auch in der Europa League ganz gut. Und so weiter und so fort. Also es ist jetzt noch nicht so, dass man sagen müsste, wir brauchen jetzt einen Feuerwehrmann, ne? Wir müssen jetzt handeln. So wäre es nicht. Aber David, ich sag's dir ehrlich, ich glaube auch nicht, dass wir mit unseren Interimstrainern das nächste Pflichtspiel erleben. Ich glaube, dass die Telefonate und die Verhandlungen schon sehr, sehr weit führen. Also schon sehr fortgeschritten sind. Und ich glaube auch, dass Aichner und vor allem Sandro Wagner Ablenkungsmanöver sind, beziehungsweise Erfindungen von irgendwelchen Zeitschriften ohne jegliche Grundlage.
Ja, das kann ich mir auch gut vorstellen. Es würde absolut ins Bild passen, wenn Christian Ilzer kommt, der ja seit, jetzt muss ich auch gucken, rund 4 Jahren Cheftrainer von Sturm Graz ist, und wir haben drüber gesprochen, da eben eine neue Ära eingeleitet hat mit dem österreichischen Meistertitel, mit zweimalig dem österreichischen Pokal. Und damit eben teilweise ja RB Salzburg ziemlich blamiert hat, die ja viel, viel mehr Geld ausgegeben haben. Nichtsdestotrotz, ja, an sich muss es jetzt relativ schnell gehen, damit man die Chance nutzen kann. Aber, sind wir nochmal ganz ehrlich, wenn ich genauer drüber nachdenke, es ist Länderspielpause jetzt und 10 Spieler sind nicht da. Und das sind ja ganz, ganz oft dann die Schlüsselspieler, ne? Ein Kramaric, ein Baumann und so weiter. Das heißt, ein neues Spielsystem zu implementieren, ist gerade fast unmöglich. Du kannst jetzt irgendwie emotionalisieren, für frischen Wind sorgen und so weiter, aber dass jetzt zum Beispiel Christian Ilzer, der übrigens sehr, sehr gerne ein 4-4-2-System mit Raute spielen lässt, etwas, was unsere Mannschaft so noch nie gehört hat, glaube ich, das wird der nicht mehr implementieren können dieses Jahr. Vielleicht in der Winterpause. Aber um Gottes Willen, da muss man dann auch ein bisschen das auf dem Schirm haben. Aber klar, wir sind jetzt an einem Punkt, das muss ich auch zugeben, an dem frischer Wind nicht schlecht wäre und an dem es auch funktionieren kann. Aber man kann die Mannschaft jetzt nicht mit Neuem überfordern. Das ist jetzt erstmal eine Frage davon, ob Ilzer wirklich diese Energie bringen kann. Das kann ich mir jetzt schwer vorstellen, aber es... Die Verantwortlichen müssen das besser vorbereitet haben als bei Schicker, wo wir ja lange dann dieses Vakuum hatten. Und ich wiederhole mich gerne, in gewisser Weise trägt natürlich auch die Kaderplanung eine Teilschuld. Ne? Mhm. Ich glaube, Pavel hat es angedeutet und Matarazzo hat sogar gesagt, die Mannschaft ist platt. Die Mannschaft ist super platt zum Teil, weil einige Spieler, und ich kann es auch verstehen, gar keine Optionen sind für Einsätze aus verschiedensten Gründen und auf manchen Positionen es zu wenig Alternativen gibt. Und deswegen ist die Kaderplanung gerade in der Defensive schon ein Teil des Problems. Und was kann Ilzer da jetzt tun? Bis Januar? Nix.
Mhm. Ja. Was mir jetzt gerade noch in den Sinn kommt. Was haben natürlich Ilzer, Aichner und Wagner gemeinsam? Und das ist jetzt nicht der Beginn von einem schlechten Witz, sondern ich will wirklich auf was hinaus. Sondern alle drei sind in einer Position, wo die TSG als Cheftrainer absolut der nächste Schritt wäre. Ne, wir haben einmal einen Co-Trainer, wir haben einmal einen Trainer in der österreichischen Liga und wir haben einmal einen Zweitligatrainer. Und alle drei würden natürlich ins Bild passen, weil sie, könnte man meinen, für diese große Bundesliga-Chance jederzeit alles stehen und liegen lassen. Und wenn ich jetzt wahrscheinlich 10 Hoffenheim-Fans einfach spontan frage, welchen dieser drei Namen findet ihr als am sympathischsten? Wen würdet ihr am liebsten bei uns sehen? Würden wahrscheinlich 9 von 10 wie aus der Pistole geschossen sagen, Sandro Wagner. Ich warne davor. Ich glaube tatsächlich, dass das ein wahnsinnig emotionaler Wunsch von uns ist. Ich wünsche mir irgendwie tatsächlich, weil ich glaube, Sandro Wagner ist ein sehr intelligenter Mann und auch ein sehr intelligenter Mann, was vor allem Fußball betrifft und auch ein wirklich, wirklich angenehmer Typ, der eine Mannschaft motivieren kann und der auch wirklich, wie ich schon gesagt habe, viel von Fußball versteht. Aber jetzt so emotional zu handeln, und es wäre quasi eine Aktion, wo man sich wie Dortmund immer den nächsten Klopp wünschen würde oder wir den nächsten Nagelsmann, weil wir denken, Sandro Wagner, der kommt aus dieser Zeit von Nagelsmann, der hat sich immer reingehauen, den kennen wir noch von früher. Ich glaube, das ist wirklich ein Trugschluss, weil was hat er denn mittlerweile bis jetzt gerissen? Er war bei Unterhaching und jetzt lernt er gerade bei Nagelsmann. Ich würde wirklich sagen, gebt Sandro Wagner die Zeit und lasst ihn noch ein bisschen lernen. Gibt ihm noch ein bisschen die Erfahrung jetzt bei Julian Nagelsmann, lass ihn noch ein bisschen lernen, lass ihn vor allem die nächste Weltmeisterschaft noch mitnehmen und dann können wir uns vielleicht perspektivisch irgendwann über ihn unterhalten. Aber jetzt diese Entscheidung zu treffen, ich glaube, das würde auch absolut nicht ins Bild passen von unserem Weg und vor allem auch, der würde, also irgendwie mit dieser ganzen Konstellation rund um Schicker und alles Mögliche, gerade auch mit der jetzigen Unruhe, die es jetzt gerade gab, glaube ich irgendwie absolut nicht daran, dass Sandro Wagner gerade im Gespräch ist. Und ich würde tatsächlich die prozentuale Chance, dass er jetzt kommt, dass er unser nächster fest installierter Trainer wird, jetzt als Nachfolger von Rino, würde ich bei 1% einschätzen bei Sandro Wagner. Und das würde ich auch für die richtige Entscheidung halten. Dann kommen wir zu Aichner. Aichner ist ja auch sowas, der kommt jetzt natürlich ins Spiel. Karlsruhe ist nicht weit weg, er macht bei Karlsruhe eine hervorragende Arbeit, wenn sie jetzt gegen Preußen Münster gewonnen hätten, dann wären sie sogar Platz 1 oder Platz 2 gewesen, aber auch da, das kann natürlich funktionieren, aber den jetzt aus seinem Umfeld rauszureißen und er ist halt einfach nur bis jetzt ein Zweitligatrainer, auch ein wahnsinniges Risiko und deswegen bin ich mir nicht so unsicher, ob der nächste Schritt mit Ilzay jetzt vielleicht sogar nicht der vernünftigste ist. Ich kann jeden Fan verstehen, der jetzt sagt, ich habe auch schon Memes gesehen, so von wegen, wir nehmen einfach Sturm Graz und schieben sie zu uns. Alles lustige Memes, ich kann es verstehen. Jetzt mit Schicker, dann haben wir ja den technischen Direktor noch geholt und jetzt auch noch mit Ilzay, das wäre der dritte jetzt in kürzester Zeit. Ich kann es verstehen. Aber es funktioniert halt einfach so, dass Schicker sagt, ey, ich habe da einen Trainer, der ist fantastisch, der hat mit Sturm Graz in den letzten 4 Jahren was Hervorragendes geschafft, der ist bereit für den nächsten Schritt, mit dem arbeite ich gut zusammen und deswegen möchte ich ihn zu meinem nächsten Arbeitsplatz holen. Stellt euch vor, ihr wechselt irgendwie, keine Ahnung, als Geschäftsführer wechselt ihr euren Arbeitsplatz, dann würdet ihr ja auch eure besten Mitarbeiter mitnehmen wollen. Ne? Das ist ja eigentlich verständlich. Ja. Jetzt habe ich mich ein bisschen in Rage geredet. Wie gesagt, ich weiß nicht, was am Ende die beste Lösung ist. Ich warne euch nur davor, jetzt irgendwie zu schnell euch irgendwie Sandro Wagner oder sonst was zu wünschen, weil ich glaube nicht, dass das tatsächlich eine rationale Überlegung wäre.
Ja, das verstehe ich absolut. Jetzt könnten wir natürlich auch etwas machen, worüber erstaunlich wenig gesprochen wird, Jonas. Das ist mein letzter Gedanke eigentlich für heute. Und zwar das Jahr 2016 kopieren. Auch das ist möglich. Statt einfach, ne, könnte man auch ein Meme draus basteln. Statt einfach Graz nach Hoffenheim rüber zu schieben, könnten wir auch das Jahr 2016 copy und pasten. Denn, und darüber wird mir zu wenig gesprochen, wir sind auch vielleicht selbst ein kleines bisschen dran schuld. Falls ja, tut's mir leid. Ich rede von der U19 und unserem U19-Trainer. Wir stellen die beste U19 Deutschlands. Wir sind letztes Jahr U19-Meister geworden und haben da einen sehr jungen Trainer, vielleicht ist auch ein Teil der Antwort, dass er noch zu jung ist, aber man könnte zumindest über Tobias Nobbemeier nachdenken. Der Mann ist allerdings erst 31, man muss aber sagen, dass er, glaube ich, ebenfalls aus Verletzungsgründen schon ziemlich, ziemlich lange Trainer ist. Wir hätten dann einen Trainer, Jonas, der den gleichen Jahrgang hat wie ich. 1993. Jetzt will ich nur eine Sache nochmal kurz checken. Ja, er hat eine A-Lizenz. Und, Moment, er trainiert Ja, okay, er trainiert unsere U19 tatsächlich erst seit anderthalb Jahren.
Ja, wäre natürlich ein gewaltiger Schritt, muss man schon sagen. Aber irgendjemand musste ja mal die Chance geben. Ich meine, Nagelsmann, dem wurde ja auch irgendwann die Chance gegeben. Klar, die Wahrscheinlichkeit, dass du den nächsten Welttrainer entdeckst nach Nagelsmann, ist jetzt nicht allzu groß. Aber man sollte auf jeden Fall darüber nachdenken. Gebe ich dir vollkommen recht. Das heißt, ich würde ihn auch gerne zumindest in den Pool mit reinschmeißen. Dann haben wir ja zumindest vier Namen und nicht nur drei.
Ja, aber man muss sich jetzt letztlich entscheiden. Eine Sache ist mir gerade noch aufgefallen, ne? Also ich glaube, die allermeisten TSG-Fans blicken auf jeden Fall mit einem traurigen Auge auf die ganze Sache drauf. Und manche hätten es auch gerne noch gesehen, dass Rino zumindest die Saison zu Ende bringt. Aber was man, glaube ich, der Fairness halber sagen muss, melden auch alle Medien, dass der Vertrag von Rino, der ja nur noch bis Juni 25 gegolten hätte, ohnehin nicht verlängert worden wäre.
Ja, das stimmt.
Und ob es dann nicht jetzt schon besser ist, diesen Cut zu setzen, ist dann eine zumindest mal legitime Frage. Auf der anderen Seite, das ist genau der gleiche Gedanke, den ich tatsächlich 2016 hatte, man könnte jetzt auch einen jungen, guten Trainer verbrennen, indem man ihn in eine Situation schmeißt, die beschissen ist. Widersprich mir gerne, aber ich würde sagen, auf einer Skala von 0 bis 10, wo 10 perfekte Rahmenbedingungen sind und 0 absolut beschissene Rahmenbedingungen, sind wir vielleicht bei 1,5. Oder bei 2.
Ja, es ist eine Gefahr, ne? Also nicht jeder ist dafür gemacht, gleich so in den Bundesliga-Zirkus reingeschmissen zu werden, wie es bei Julian Nagelsmann war. Aber natürlich, David, jetzt muss ich natürlich erstmal googeln. Ich weiß natürlich, an wen du jetzt sofort denkst, aber hat Huub Stevens immer noch Zeit?
Ja, gute Frage. Wie geht's seinem Herzen? Nein, ist aber tatsächlich auch was die ersten Medien schon berichten, dass man sich, falls man sich mit Ilzer jetzt noch nicht einigen kann, sondern erst im Winter oder so, jetzt über so eine kuriose Lösung Gedanken macht. Jetzt natürlich nicht Stevens, aber über irgendeinen Feuerwehrmann. Aber das finde ich noch gefährlicher, ehrlich gesagt. Also. Aber wie gesagt, ich gehe davon aus und ich werde das auch wirklich ständig wiederholen, wenn das nicht klappen sollte. Nachdem das mit Rosen so schlecht organisiert war, was das Timing angeht. Also, dass man ihn entlassen hat, ohne einen Nachfolger an der Hand zu haben. Und dann Frank Kramer das hat machen lassen müssen, der eigentlich einen ganz anderen Job hatte. Und der da nicht die Erfahrung hatte. Das darf einem Verein jetzt nicht nochmal im gleichen Jahr passieren, verdammte Scheiße.
Das darf vor allem Schicker nicht passieren. In seiner ersten richtigen Aktion als, ne, du weißt, was ich meine. Und natürlich ist es jetzt nicht der große, große Deal, wenn man als erste Amtshandlung dann einfach den Trainer mitnimmt, den man seit 4 Jahren an der Seite hatte. Ne? Aber ich gehe wirklich sehr stark davon aus, dass das Ding zu 90% durch ist. Das heißt, an meiner Rechnung erkennst du schon, ich gebe Sandro Wagner tatsächlich nur 1%. Ich gebe Ilzer schon 90% und die übrigen 9% schenke ich dann Christian Eichner. Und ja, nee, sagen wir 8% und unserem Kandidaten aus der U19 gebe ich auch noch 1%. Jetzt würde ich zum Abschluss noch gerne deine Prozentzahl hören. Wie sicher bist du dir, dass Ilzer in den nächsten anderthalb Wochen verkündet wird?
Jetzt habe ich deine erste Prozentangabe überhört. Was war deine Zahl bei Ilzer?
90.
Innerhalb der nächsten Woche?
Anderthalb Wochen.
Ich bin bei 80. Ja, ich hoffe, du liegst richtig, weil, wie gesagt, ich gehe davon aus, dass Schicker schon eine halbe Zusage von Ilzer in der Tasche hat. Zumindest mal im vertraulichen Gespräch.
Ja. Was natürlich übel ist, und da deswegen geht an der letzten Stelle natürlich ein bisschen augenzwinkernd eine große Entschuldigung an alle Sturm-Graz-Fans. Es tut uns wirklich leid.
Ja, das ist schon mies. Das ist echt.
Stell dir mal vor, du bist Fan von Sturm Graz und dann kommen wir und wir kaufen deinen kompletten Verein leer.
Ja, und das wird ja noch lustiger. Sturm Graz Tabellenführer. Sturm Graz spielt wirklich wieder sehr, sehr guten Fußball. 13 Spiele in der österreichischen Bundesliga, 29 Punkte, 3 Punkte Vorsprung auf Rapid Wien. RB Salzburg ist abgeschlagen. Also läuft eigentlich top.
Ja, aber man kann natürlich auch verstehen, so wie wir verstehen, wenn dann beispielsweise Leute wie jetzt Maxi Bayer in jüngster Vergangenheit zu Dortmund wechselt, so verstehen wir natürlich auch die Nahrungskette Und die Nahrungskette ist natürlich bei Sturm Graz genauso. Also, dass man das als österreichischer Fan, glaube ich, kennt, dass man leer gekauft wird von irgendwelchen großen Fischen. Ich glaube, das sollten, ja, das sind sie zumindest gewohnt. Weh tut's wahrscheinlich trotzdem, weil ich glaube, wenn letztes Jahr die Meisterschaft geschafft wurde, ne, ich glaube, dass ein Sturm Graz-Fan, Ilza und Andreas Schicker tatsächlich, die haben einen sehr großen Platz in deren Herzen.
Ja, auf jeden Fall. Und gerade wenn das Ganze dann noch im November passiert mit dem Head Coach, warten wir es ab. Ich hoffe, wir konnten euch ein bisschen Orientierung bieten in diesen wilden Zeiten. Schreibt uns auch gerne eure Meinung. Viele Nachrichten haben wir schon bekommen und auch alle gelesen. Es war wirklich auch inspirierend, so in gewisser Weise. Und ansonsten beobachten wir die Sache gemeinsam, würde ich sagen. Ich lege mich wieder hin. Ob wir uns nächste Woche sprechen, Jonas, würde ich so ein bisschen davon abhängig machen, was passiert. Weil es sind ja nur Länderspiele, oder wie siehst du es?
Genau. Also wenn jetzt in den nächsten anderthalb Wochen nichts passiert, außer dass Hübner weiterhin das Training leitet, dann werden wir uns vermutlich nicht hören, weil es keine Änderung gab. Wenn jetzt eine Riesenmeldung kommt und Sandro Wagner steht auf einmal in Zuzenhausen, dann werden wir vermutlich doch eine Folge aufnehmen.
Und in diesem Sinne, vielen Dank dir, Jonas, für die Folge und vielen Dank euch fürs Einschalten.
Gute Besserung, David, und ciao, ciao, macht's gut.
Hoffefunk, der Fußballpodcast zur TSG 1899 Hoffenheim auf meinsportpodcast.de.